Und dann habe ich eines Tages realisiert, dass wir jedes Jahr Dutzende von täuferischen Gruppen haben, Mennoniten, zum Teil sogar Amische aus den USA, aus Kanada, aus anderen Ländern, die nach Zürich pilgern. Auf der Suche nach den Spuren. Es ist die Wiege des Täufertums. Und da kann ich Spuren finden.
Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie auch mal verändern kann.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich. Ich bin Redaktionsleiter der Zeitung Reformiert und bei mir ist Bettina Lichtler, auch schon am Stammtisch gewesen. Welcome back. Bettina ist Ökumene, verantwortlich für Beziehung und Ökumene bei der Zürcher Landeskirche. Und auch bei uns am Stammtisch ist der Peter Dettwiller. Er ist pensionierter Pfarrer und bis 2015 Ökumenenbeauftragter gewesen. Herzlich willkommen.
Danke.
Wir reden heute über ein grosses Thema, nämlich 500 Jahre Täuferbewegung. Zuerst mal gerade zur Frage, kann man da getrost nicht gendern oder müsste man eigentlich sagen, Täuferinnen und Täuferbewegung?
Schauen sich zwei an. Nein, es wäre grundsätzlich schon Täufer und Täuferinnen. Weil es hat von Anfang an Täuferinnen gegeben, also Frauen, die in dieser Täufergemeinschaft engagiert waren, im Gefängnis gelandet sind. Zum Teil jetzt nicht in Zürich, aber an anderen Orten hingerichtet worden ist. Also es wäre grundsätzlich richtig, immer von beiden Geschlechtern zu reden.
Und wer sind das gewesen, die Täuferinnen und Täufer?
Der radikale Flügel von der Reformation. Im Grunde noch feiern wir das dritte Reformationsjubiläum. Nach dem Zwingli-Jahr 2017 und nach dem Lutherjahr, Entschuldigung, 2017 und nach dem Zwingli-Jahr 2019 ist jetzt 2025 das dritte Reformationsjubiläum. Und die Frauen und Männer, die dann 1525, eine Art Erweckung erlebt haben, sich getroffen haben, in den Häusern miteinander das Abendmahl gefeiert, einander getauft. Das war ein revolutionärer Flügel von der Reformation. Und sie mussten schon gleich damit rechnen, wenn sie sich hier engagieren oder dieser Gemeinschaft anschliessen, dann gibt es Lämpen, dann gibt es Schwierigkeiten.
Und warum? Also was war nicht kompatibel mit der Reformation oder vielleicht sogar mit der Zeit?
Also die Protagonisten, Felix Manns, Konrad Grebel, waren Freunde von Huldrych Zwingli, haben mit ihm geholfen, die Bibel übersetzen, sie gebildet gewesen. Sie waren allerdings auch 15 Jahre jünger gewesen, also sie waren so richtig in den Sturm- und Drangjahr gewesen, in den Mitte 20er Jahren. Und haben auch die Bibel gelesen, wie der Zwingli. Und haben gefunden, der Zwingli tut sich zu fest auf die Regierung abstützen. Das Wort Gottes allein gilt. Und da haben sie andere Schwerpunkte gesetzt. Also, Taufe ist ihnen wichtig gewesen als Bekenntnis. Darum Glaubenstaufe, Erwachsenentaufe. Und wie sie als Kind schon getauft wurden, sie ist natürlich dann wieder Täufer gewesen. Und wieder Taufe ist verpönt gewesen.
Ist ja bis heute nicht erlaubt in der Kirchenordnung, oder?
Doch, heute kannst du in der reformierten Kirche...
Taufe-Erinnerung wird es dann gesagt, oder?
Keine Wiedertaufe. Du kannst Erwachsene taufen, das ist heute
das
schon möglich.
Schon.
Aber eine Wiedertaufe, und das ist auch in den Gesprächen zwischen den reformierten Kirchen und den Mennoniten natürlich auch ein Thema, wie man da dazu steht. Wenn jemand als Kind getauft ist, wie die Mennoniten dazu stehen, ob man die dann, wenn sie doch nachher noch ein Bekehrungserlebnis haben, ob man die dann nochmal tauft oder so. Das ist, denke ich, ein sehr kritischer ökumenischer Punkt. Oder?
Ja, aber das sind jetzt, wenn wir gerade da bleiben, also bei den Reformierten ist das bis heute so. Also wenn ich bin als Kind getauft, ich darf mich jetzt in einer reformierten Kirche nicht wieder taufen lassen, sondern ich bin getauft.
Ja, in den meisten Kirchen ist das so. Also ich meine, genau. Das ist aus den alten Kirchen ganz klar. Eine Taufe gilt und du kannst es nicht abhängig machen, weder von der Verfassung und Einstellung vom Täufling noch von der Person, die tauft, sondern die Taufe gilt jetzt einfach und sie wird auch in den meisten Kirchen, in der breiten Ökumene voneinander anerkannt. Und das ist halt auch der Grundsatz, dass du am Schluss sagst, die Gnade kommt von Gott und du kannst es nicht messen, wie gläubig das jemand ist und es soll auch der Geschenkcharakter, dass Gott Beziehung zum Mensch aufnimmt und nicht der Mensch Beziehung aufnimmt. Das sind so die Hintergründe, wo man darüber natürlich auch diskutieren kann, wo die Mennoniten für ihre Sicht auch natürlich ihre Berechtigung haben. Aber ich finde es schon richtig, dass man nicht sagt, jetzt taufe ich nochmal und dann habe ich irgendwann das Gefühl, oh, jetzt ist Gott mir nochmal näher, ja, dann taufe ich nochmal, dann wird es sehr, sehr beliebig und es ist doch auch für uns Reformierte noch das, was eins von den zwei Sakramenten, also es hat doch ein Gewicht und dann ist es auch wichtig, dass man sagt, ja, das ist jetzt wirklich etwas, das machst du, das hat einmal, das hat das Gewicht und das hat eine Form und ja, und da muss man nicht nochmal und nochmal. Das ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Wobei das in der historischen Situation etwas anderes war. Das kann ich auch nachvollziehen.
Mhm. Ja, das ist richtig. Also, die Offenheit ist da in der Täufergemeinde, dass man jemanden, der aus der reformierten Kirche zum Beispiel oder auch aus der katholischen Kirche in einer Täufergemeinde sich anschließt, sich nicht unbedingt nochmal taufen lassen, sondern dass man dann die Kindertaufe akzeptiert. Man kann vielleicht eine Feier machen im Sinne von einer Taufbestätigung, aber da ist ökumenisch einiges passiert. Aber es ist natürlich in dieser Zeit noch etwas anderes gewesen. Mit der Kindertaufe ist auch die Registrierung als Bürger oder Bürgerin verbunden gewesen. Und wenn sich...
Also es war quasi auch ein zivilgesetzlicher Akt gewesen. Es war wie beides gewesen.
Genau. Und wo der Konflikt aufgebrochen ist, Nach einer Disputation im Rothaus im Januar 1525 hat dann am 18. Januar die Regierung, der Stadtrat, Kindertaufe innerhalb von 8 Tagen für obligatorisch erklärt, per Gesetz. Und damit war der Konflikt vorprogrammiert gewesen, weil die Täufer und Täuferinnen haben sich jetzt müssen entscheiden, folgen wir unserem Gewissen oder sind wir dem Gesetz gehorsam. Täufer sind dann auch mit ihrer Militärdienstverweigerung, mit der Verweigerung von Maid, einfach als Staatsfinder angeschaut worden.
Mhm. Und einfach noch kurz zur Taufe zum Verständnis. Also die Kinder, wenn die nicht getauft worden sind, dann hat es wie nicht gegeben. Also sie sind dann wie nicht registriert gewesen. Oder?
Ja.
Die haben wie nicht existiert.
Ja, ja. Das war ein gewisser Angriff gewesen auf den Staat, auf die zivile Ordnung. Und später ist oft so gewesen, dass Ehen aus Täuferfamilien, die nicht in der reformierten Kirche geschlossen worden sind, für ungültig erklärt worden sind. Die Kinder sind nicht tauf gewesen, also sie sind nicht erdberechtigt gewesen. Zum Teil hat man die Kinder weggenommen, verdingt, aus christlicher Fürsorge. Und das ist von Anfang an eine gewisse Staatsverweigerung gewesen. Und in den reformierten Gebieten sind Täufer von Staates wegen verfolgt worden. Und in den katholischen Gebieten, also nicht in der Schweiz, aber in Österreich, in Deutschland, in Holland im 16. Jahrhundert, sind sie als Ketzer, sozusagen als reformierte oder protestantische Erzketzer verfolgt worden. Sie sind darum auf dem Scheiterhaufen gelandet, während sie in den protestantischen Gebieten gnädig genommen, geköpft oder ertränkt worden sind.
Mhm. Ich finde es auch noch interessant, wenn man den Unterschied anschaut, wie sich die Täuferbewegung in Deutschland manifestiert hat und in der Schweiz, in Deutschland, ist sie dann auch so eine Gewaltrevolutionsbewegung geworden, wo dann auch zu sehr massiven Reaktionen geführt hat und wo natürlich, wo man dann sicher auch rundum gesagt hat, also wenn man die Täufer gewähren, dann hat man nachher eine brutale Revolutionsbewegung, also das muss man im Keim ersticken. Aber in der Schweiz ist das nicht der Fall gewesen, sondern du hast das vorher schon angefangen anzudeuten. Mir ist irgendwann klar geworden, was das bedeutet, wenn man den Eid verweigert in einer Zeit, wo die Eidgenossenschaft herrscht und wo das Zusammenheben von dem fragilen Gebilde Eidgenossenschaft, wo sich immer wieder neu muss vergewissern, dass man füreinander da ist, weil es nicht irgendwie eine klare Regierungsform gibt von dem Miteinander, da hat man sich immer wieder an der Tagsatzung mit dem Eid vergewissert, wir sind füreinander da. Und wir stehen füreinander ein, auch indem wir einander Hilfe leisten, wenn jemand angreift. Und wenn jetzt eine Gruppe anfängt, Eid und Militärdienst in Frage stellen, ist die ganze Eidgenossenschaft damit anfangen, wird ein bisschen unterhöhlt. Und die Idee von dem, das hat mich mal Eindruck gemacht, um zu verstehen, was ist eigentlich das Problem, wenn man den Eid verweigert. Mhm. Dass das wirklich politisch damals eine heisse Sache war. Und dann muss man sagen, mit der Reformation und dem Zwingli, ich denke, das war in einer Zwickmühle. Also von katholischer oder damals offiziell kirchlicher Seite war die Reformation gefördert gewesen, immer wieder. Wenn er jetzt der Stadt Zürich auch noch sich gesagt hat, vertäubt hätte, dann hätte man das wahrscheinlich einpacken können. Nicht als Rechtfertigung der brutalen Auswirkungen, aber ich finde es immer wichtig, dass man versteht, wie kommen die Leute überhaupt darauf, so etwas derart zu gewichten. Das, denke ich, ist wichtig, dass man das versteht und nachvollzieht. Und dass man am Schluss zu so brutalen Verfolgungen kommt, das ist dann eine andere Frage.
Mhm. Also eben, vielleicht noch schnell, du hast es angetönt, in Deutschland, verstehe ich das richtig, dort ist es auch stärker eine sozialrevolutionäre Bewegung gewesen.
Ja, da hat man einen eigenen Staat ausgerufen und wirklich gegen die Staatsgewalt, auch brutal gegen die Staatsgewalt, ist man vorgegangen und hat ja da einen eigenen Staat
gegründet. Also von der
damaligen Täuferbewegung dort her, wo aber eine eigene Bewegung war.
Die ist nicht so gewaltfrei gewesen.
Nein, die ist ja nicht von der Schweiz dort übergeschwappt. Das ist, wie glaube ich, eine eigene Entstehung gewesen. Also die Ideen sind an verschiedenen Orten wie aufkommen.
Also du hast da wahrscheinlich vor allem das sogenannte Reich in Münster angetönt, wo dann eben in den 1530er Jahren sich dort Anhänger von den Täufern verschanzt haben, in diesem Münster ein eigenes Reich aufgestellt haben, so nach alttestamentlichem Vorbild. Und ganz stark mit Endzeiterwartungen verbunden. Und das ist dann also völlig entgleist. Und Täufer haben dort realisiert, also wenn wir uns wirklich eine Bergpredigt halten wollen und sich für den Frieden einsetzen und Gewaltlosigkeit, dann ist das ein Irrweg. Also man hat den Täufer sehr lange immer mit dem Münsterreich identifiziert. In Deutschland ist dann in den 1520er Jahren der Bauernkrieg ausgebrochen, wo ja dann der Luther auch massiv verurteilt hat und die Fürsten zu Gewalt aufgestachelt. In der Schweiz ist das weniger der Fall gewesen. Es gibt immer wieder die Frage, wie weit ist die Täuferbewegung mit den Bauern, mit dem Aufstand der Bauern verbunden. Und natürlich sind die meisten Täufer aus Bauernkreisen gewesen, vom Land. Und da gibt es meiner Meinung nach mehr sozusagen unterirdische Verbindungen. Die Täufer haben sich dann gleich mal wirklich für eine gewaltlose Weg entschieden und darum auch Gewalt von Seiten der Bauern abgelehnt.
Mhm. Eben, wir haben die Verfolgungsgeschichte, die brutale Verfolgung und dann ganz eine lange Zeit, bis sich die Kirche, die reformierte Kirche, dieser Geschichte gestellt hat und eben den Versöhnungsschritt gemacht hat, 2004 im Rahmen vom Bullinger Jahr, das Schuldbekenntnis. Du hast dort einen Begegnungstag organisiert mit Mennoniten, also mit Täuferinnen und Täufern, also Mennoniten, wie man heute sagt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das entstanden ist? Also, dass man gesagt hat, wir stehen jetzt an. Man hätte ja einfach können sagen, wir feiern unsere grosse Reformator Bullinger, Nachfolger von Zwingli, und lassen mal die Gewaltgeschichte ein bisschen weg. Wie ist es dazu gekommen, dass man sich auch dieser Geschichte so wahrscheinlich das erste Mal auf eine schonungslose Art gestellt hat?
Mhm. Also ich muss sagen, dass es Bekenntnis schon vorher gegeben hat, zum Beispiel in der Schweizerische Evangelische Synode in den 80er Jahren, das Bewusstsein, eben gerade im Kontakt mit den mennonitischen Gemeinden, die es noch die überlebt haben in der Schweiz, dass man sich dieser Vergangenheit muss stellen muss. Auch 1983 war im Grossmünster mit den Baptisten zusammen ein Feier gewesen, wo man sich auch bekennt hat. Aber dann im Bullinger Jahr ist es uns, zusammen mit dem Philipp Dettwiller, der damals auch in der gesamtkirchlichen Dienst war, geschaffen hat, bewusst worden, man kann eigentlich den Bullinger nicht feiern bei all seinen grossartigen Verdiensten, die er für die Reformation und die reformierte Kirche, ohne dass man sieht, er ist ein ganz scharfer, bis ans Lebensende, scharfer Verfolger von den Täufern. Eben aus den Gründen, die du, Bettina, auch angetönt hast, die man nachvollziehen kann, aber er ist in dem Sinn ganz klar und unbarmherzig gewesen. Das Geschwür, das Krebsgeschwür, muss man ausrotten, den faulen Baum an den Wurzeln packen.
Also er hat nicht gesagt, das sind jetzt so unsere radikalen Pazifisten oder so, sondern die müssen wir ausmerzen. Also die zersetzen uns auch den Staat und Kirche.
Es gibt eindeutige Aussagen noch vom Zwingli und dann noch vom Bullinger. Das Übel muss man an den Wurzeln anpacken. Eben sonst, wie Pilz zum Boden aus, bilden sich die Täufergemeinden, die unseren Staat und natürlich auch die Reformation bedrohen. Und vielleicht ganz fatal, 1566 ist das zweite helvetische Bekenntnis vom Bullinger geschrieben, veröffentlicht worden. Das ist bis heute das wichtigste reformierte Bekenntnis. Und dort sagt der Bullinger, wir haben mit den Täufern rein nichts gemein. Und die Findschaft hat sich über Generationen fortgepflanzt, weil das haben alle Reformierten schon im Katechismus mitbekommen. Und da ist es einfach in der Luft gelegen, dass man sozusagen das Bekenntnis aufnimmt und sagt, das gilt für uns heute nicht mehr. Und dann habe ich eines Tages realisiert, dass wir jedes Jahr Dutzende von täuferischen Gruppen haben, Mennoniten, zum Teil sogar Amische aus den USA, aus Kanada, aus anderen Ländern, die nach Zürich pilgern. Auf der Suche nach den Spuren. Es ist die Wiege des Täufertums. Und da kann ich Spuren finden. Es hat ein Denkmal für einen Zwingli, es hat ein Denkmal für einen Bullinger. Aber für Täufer ist nichts da. Und darum ist es wichtig, denn wie ganz bescheidene Erinnerungstafeln bei der Limma zu sitzen, eben verbunden mit dem Schuldbekenntnis, wo dann bei den täuferischen Gemeinschaften eigentlich sehr viel mehr Echo ausgelöst hat, als wir erwartet haben. Wir hatten eine Kommission, reformiert täuferisch, beziehungsweise reformiert mennonitisch, die das vorbereitet hat. Wir waren dort auch relativ unter Zeitdruck gewesen, aber es war ein unvergesslicher Tag gewesen, eben mit dieser Einweihung am Samstag, am 26. Juni 2004. Von diesem Gedenkstein. Und heute ist jede täuferische Familie, jede Gruppe, die Zürich besucht, macht dort einen Halt an der Schipfe, bei der Limmat, bei diesem Gedenkstein.
Wie erlebst du das Nachwirken von dem Tag?
Ich erlebe, dass man immer wieder darauf angesprochen wird. Ich bin ja sozusagen in der Nachfolge von Peter Dettwiller in meinem Amt bei der Landeskirche. Und du, Peter, hast viele persönliche Beziehungen auch zu diesen Gruppen, zu vielen Gruppen. Aber manchmal wird auch gewünscht oder gibt es einen offiziellen Kontakt zu der Landeskirche und dann wird gefragt, ja, ob jemand von der Landeskirche auch könnte ein Grußwort oder irgendwie eine Begleitung von so einer Gruppe machen. Das bin ich jetzt auch schon ein paar Mal eingeladen gewesen und hat mich sehr beeindruckt, auch wie auch von der Seite von der Mennoniten, die da kommen, damit gerungen wird, auf der einen Seite die traumatische Vergangenheit in Ehrfurcht vor dem Opfer, das die Vorfahren alle gebracht haben, wahrzunehmen in Zürich und gleichzeitig in einer nicht verurteilenden Art jetzt mit mir oder als Vertreterin von der reformierten Kirche umgehen und je nachdem, wer es ist, auch wirklich sehr differenziert damit umgehen, im Sinn von, dass man kann nachvollziehen, was vielleicht Gründe gewesen sind und in welcher Situation auch der Zwingli damals gewesen ist. Und es gibt jetzt einen richtigen Shift, finde ich jetzt nochmal, wo vielleicht 2004, dass der Moment wirklich so ein spezieller Moment war, dass von Seiten der Täufer immer mehr Stimmen kommen. Wir wollen uns ein bisschen lösen von unserer Identifikation als Märtyrer und wir wollen mehr führen schauen und wir wollen mehr uns identifizieren mit dem, was können wir sein in dieser Welt und was können wir, wo es möglich und sinnvoll ist, auch im Austausch oder in Zusammenarbeit mit reformierter Kirche sein und beitragen in dieser Welt. Also mehr aufs Führen schauen und aufs womöglich miteinander als aufs sich abgrenzen jetzt von der Täuferseite im Sinn von eben Märtyrertum und irgendwo auch Verurteilung und Leiden. Also ich finde, da ist ganz viel noch da. Und interessant ist auch, dass sich in dem Zusammenhang ja auch teilweise freikirchliche Vertreter, die nicht von der mennonitischen Familie und Geschichte eigentlich direkt kommen, sehen die Mennoniten oder die Täufer als die erste Freikirche, identifizieren sich von dem her mit dieser Bewegung und haben auch mit dem Eingestehen von Schuldbekenntnis ein bisschen etwas erlebt von Anerkennung von einer anderen Art von Bibel- und Gemeindeverständnis. So. Das heisst, dass das jetzt immer und in Minne alles gelebt wird in der Ökumene. Ich denke, das ist immer noch eine Herausforderung. Aber dass man nicht immer nur in Ecke gedrängt wird von Seiten von der da herrschenden, doch vorherrschenden, lange Zeit reformierten Kirche, sondern dass es da so einen Akt gegeben hat auch über die Mennoniten ausgewirkt in weitere Freikirchen.
Also, um das quasi transparent zu machen, also der Rudi Reich, mein Vater, hat das Bekenntnis verlesen und das ist etwas, was mich auch mir immer wieder begegnet, also dass ich darauf angesprochen wird. Hast du eine Erklärung, Peter, dafür, warum das, also du hast gesagt, das ist ja nicht das erste Schuldbekenntnis, es war eins in einer Reihe gewesen. Aber vielleicht ist da meine Wahrnehmung nicht richtig, aber ich habe gleich das Gefühl, sie hat eine grosse Wirkung gehabt. Warum? Also ist das, dass einerseits vielleicht die Schonungslosigkeit, eben, sie ist ja drin, es ist ein Verrat am Evangelium gewesen. Also ist die Klarheit oder ist vielleicht der Moment, eben gerade Bullinger-Jahr, oder ist das, was du angesprochen hast, Bettina, vielleicht so, dass einerseits das Schuldbekenntnis und andererseits vielleicht auch so ein Abrucken von dem «Wir sind ganz allein die Reformation». Also das ist unseres und alle anderen sind auf einem Irrweg und gehören eigentlich gar nicht dazu. Also dass man wie so unterschiedliche, vielleicht kommt von dort her auch die Identifikation oder eine andere Freikirche haben, dass man sagt, es gibt eine vielfältige Reformation, es gibt nicht nur die Zwingli-Bullinger-Linie.
Mhm. Ich kann das bestätigen, was du sagst, es sind verschiedene Aspekte, aber obwohl es in dem Sinne nicht die erste Entschuldigung war, gibt es kein anderes Bekenntnis, das so, ich würde sagen, so umfassend und so präzise auch formuliert und auch die eigene Schuld, also von reformierter Seite eingesteht. Und das hat sehr viel ausgelöst auf täuferischer Seite. Das hat uns selber überrascht. Mennonit aus den USA hat mir mal gesagt, bei so einer Führung, jetzt komme ich seit 30 Jahren mit täuferischen Gruppen nach Zürich, immer anonym, und du bist der erste lebendig reformiert, den ich hier treffe. Also, der Gedenkstein und dann eben gerade auch das Bekenntnis hat etwas ausgelöst. Wir sind hier, unsere Geschichte wird wahrgenommen von der reformierten Kirche. Wir sind hier nicht mehr anonym, wir sind willkommen. Zürich ist so quasi die Wiege des Täufertums, aber auch der Anfang von der Verfolgung. Und das ist so wie ein Stück Befreiung gewesen, hat ganz neue Beziehungen geschafft. Und was du gesagt hast, habe ich in den USA erlebt. Ich bin dort am mennonitischen Seminar an der Universität in Harrisonburg, Virginia gewesen. Und wir haben dort so eine Chapel, Gottesdienst gefeiert, wo ich auch das Schuldbekenntnis gelesen habe. Und dann ist eine Professorin und dann auch eine Studentin auf mich zugekommen und hat gesagt, unter Tränen, das ist so eine Befreiung, weil die Märtyrergeschichte, die wir als Kind mitbekommen haben, die sind auch eine Last für uns. Und erstaunlicherweise hat das Schuldbekenntnis irgendwie ein Stück Befreiung gebracht. Von dieser Last auf die Märtyrergeschichte, auf die Zeit von der Verfolgung konzentriert sein und eben mehr wieder vorwärts zu schauen. Also, wir können ein Stück die Vergangenheit da sein. Wir schätzen unsere Vorfahren, was sie alles durchgemacht haben. Und die Verfolgung war ja in der Schweiz eben lang. Es war nicht einfach eine Sache von der Reformation, wie das so der Zwingli-Film antönt, sondern die Verfolgung ist ja lang weitergegangen. Aber für die Mennoniten war das so wie ein Wendepunkt. Wir können vorwärts schauen, wir können mit den Reformierten zusammenarbeiten. Wir schreiben ja dann auch in dem Bekenntnis, wir achten den radikalen Ansatz der Täuferbewegung als eine freie Gemeinschaft von entschiedenen Gläubigen, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein und die Botschaft der Bergpredigt konkret umzusetzen. Also ganz klar Achtung vor der täuferischen Tradition, die versucht, Bergpredigt sehr konkret ins Leben umzusetzen, bis hin eben zum Pazifismus, während die etablierten Kirchen sich immer wieder mit dem Staat und mit dem Militär verbündet haben. Und es ist an der Zeit, die Geschichte der Täuferbewegung als Teil unserer eigenen Geschichte zu akzeptieren, von der täuferischen Tradition zu lernen und im Dialog mit den täuferischen Gemeinden das gemeinsame Zeugnis des Evangeliums zu verstärken. Und das finde ich ein Satz, der sowohl für die täuferische Seite wie für die reformierte Seite wichtig ist, weil man zusammen kann vorwärts schauen kann. Und ich denke, dass das eher wird passieren am 29. Mai.
Ja, noch schnell einmal zurück, bevor wir beim 29. Mai sind. Genau. Ich finde, man darf doch auch noch ein Kränzchen winden und sagen, ich glaube, der Golden Moment 2004 hat mit dem Ort zu tun, weil man halt an dem symbolträchtigen Ort ist, wo man auch immer wieder kommt. Das war sozusagen ein Geschenk, das man da gerade hat.
Aber das war quasi die Stelle von der Hinrichtung, oder?
Ja, aber auch von der Ursprünge, oder? Ja, also dort, wo man immer wieder hingeht, oder? Mm. Aber ich finde, es hat auch mit Personen zu tun. Und ich bin nicht dabei gewesen. Ich weiss jetzt nicht, wie dein Vater hergestanden ist. Das muss eindrücklich gewesen sein. Ich weiss aber, welche Nacharbeit auch geleistet worden ist. Und ich denke, nach so einem Bekenntnis ist ja die Frage, und was kommt danach? Und ich meine, da hat sich auch jemand wie der Peter Dettwiler eingesetzt dafür, dass das nicht spurenlos bleibt. Also auf der einen Seite durch Beziehungspflege, aber auch durch es immer wieder darauf hinweisen, wenn wir jetzt irgendetwas machen, jetzt müssen wir miteinander, jetzt müssen wir dabei sein und vergessen nicht. Und also das sind wirklich, ich finde, die Nacharbeit, dass man das ernst meint, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das etwas ist, was geblieben ist. Weil auch wo wir Reformationsjubiläum in Zürich begangen haben, ist völlig klar gewesen, die Perspektive der Täufer wird uns immer dort begleiten, egal in welcher Form, egal welche Stadtführung das wir machen. Man geht nie einmal durch die Stadt durch, ohne an dem Täuferstein vorbeizugehen. Und ich finde, das ist schon etwas, das darf man auch mal sagen, da hat auch die Nacharbeit von jemandem wie Peter ein wichtiger Faktor, dass das eben nicht, ich sage es jetzt ganz böse, ein Lippenbekenntnis war, sondern dass es etwas war, das Folgen hatte. Und ich glaube, jetzt ist es so weit präsent, jetzt vergisst man es nicht mehr. Also jetzt ist es wirklich, das, und das ist ein grosses Verdienst.
Der 29. Mai, warum muss man sich anstreichen in der Agenda, außer dass es aufgeht ist?
Ich glaube, das wird eine grosse Sache. Ich glaube, deine Stadt von Zürich wird an diesem Tag anders aussehen. Weil an dem 29. Mai werden die Mennoniten ihres Reformationsjubiläum begehen. Ihre 500 Jahre, sie feiern 500 Jahre von der ersten Glaubenstaufe, die im Januar 1525 stattgefunden hat. Aber sie nehmen diesen Tag als ihren Jubiläumstag.
Weil es gerade in der Nähe sind, oder? Sind Süddeutschland
haben es hat verschiedene Gründe. Sie werden, die Mennonitische Weltkonferenz wird dort zu dieser Zeit tagen und sie werden sich in Globo auf Zürich verschieben. Aber nicht nur sie, man geht wirklich davon aus, dass wir die Mennoniten von der ganzen Welt anziehen, das Jubiläum zu begehen. Und ich rede da, weil ich von der Zürcher Landeskirche beauftragt wurde, bin sozusagen wie Kontaktperson zu sein, weil wir sagen, wir unterstützen, aber von den Mennoniten ist ganz explizit, das ist ein Jubiläum, das wir beginnen. Also es ist nicht ein Miteinander organisieren wir Jubiläum, sondern die Mennoniten feiern ihr 500-Jahr-Jubiläum und wir dürfen mitfeiern, alle dürfen mitfeiern, aber wir als Landeskirche dürfen auch unterstützen. Wir sind natürlich, die Kirchengemeinde Zürich stellt viel Räume zur Verfügung, es ist auch finanzielle Unterstützung und es wird einen Gottesdienst im Grossmünster geben. Aber warum muss man sich so anstreichen? Es wird ein grosses Programm geben, mennonitische Chöre und Musikbands aus der ganzen Welt. Wir haben es vorher gesagt, du hast von Amerika geredet, aber Mennoniten gibt es eben zu meinem grossen Erstaunen die meisten in Afrika. Das hätte ich jetzt auch nie gedacht, aber ich habe das jetzt im Zusammenhang von diesen Vorbereitungen erfahren. Es gibt in Indien eine grosse Anzahl von Mennoniten. Es gibt auf allen Kontinenten Mennoniten. Man geht davon aus, dass einige das als Reis werden planen an diesem Jubiläum, wenn wir dabei sind, sodass Zürich nur schon mal von den Leuten her wird wahrscheinlich anders aussehen. Und es wird internationale kirchliche Begegnungen geben. Musik indoor und outdoor ist geplant. Es sind Workshop geplant mit Diskussionen, mit Austausch und immer alles in der Innenstadt von Zürich konzentriert, sodass man da wirklich zu Fuß gut dabei sein kann. Und es wird eben einen grossen Festgottesdienst im Grossmünster am 5. an dem Auffahrtstag geben. Ausstellungen, zum Beispiel in Klammern, Quilt sind ja etwas, wo ein Handwerk oder eine Technik ist, die bei den Mennoniten gepflegt wird. Eine grosse Quilt-Ausstellung wird es geben. In der Zentralbibliothek gibt es Ausstellungen auch zu Schriften. Also da ist sehr viel in Planung. Sie sind generalstabsmässig unterwegs und ich freue mich sehr darauf und bin auch ich noch gespannt, obwohl ich so minimale Einblicke schon habe, was es da alles gibt.
Du hast ja, Peter, bist ja involviert beim das Täufer willkommen, also dass man quasi eingeladen ist, B&Bs anzubieten. Wie ist die Resonanz auf den Start? Also hast du schon Kontakt, dass eben, Dina hat auch gesagt, es kommen aus aller Welt Täuferinnen und Täufer. Zeichnet sich das schon ab? Also hast du Anfragen?
Ja, es ist ein Begleitprojekt, das der Peter Schmid, Synodal aus dem Zürcher Oberland, initiiert hat. Wir sind ein Dreierteam plus ein Webmaster. Die Website www.täufer-willkommen.ch haben wir aufgeschaltet, in Absprache mit der Mennonitischen Weltkonferenz. Und haben einen Gast eben die Familie gesucht, die ein Zimmer zur Verfügung stellen, ein Zimmer, ein Zweierzimmer. Man kann sich dort registrieren, auf dieser Webseite ein Zimmer anbieten. Und wir haben bald gegen 200 Angebote von Leuten, die bereit sind, zu einem ganz günstigen Preis Bed and Breakfast zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann diese Webseite propagiert auf der täuferischen Seite, in den USA, in Deutschland, in Österreich. Und es läuft jetzt so an, dass immer mehr Gäste sich eintragen und dann ein Zimmer auswählen. Also ich habe schon gesehen, da ist eine Mennonitin aus den USA, die sich schon offenbar schon eine Schweizer Reise zusammengestellt hat. Sie ist dann am 29. Mai in Zürich ein oder zwei Nacht bei einer Familie. Dann reist sie ins Emmental und dann reist sie in Jura und findet überall eine Unterkunft für ein oder zwei Nächte.
Eben, du hast vorher gesagt, Bettina, so die ganze mennonitische Weltkarte, das ist ja wirklich eine Weltkarte. Und wir reden immer von den Mennonitinnen und Mennoniten, aber das ist ja auch eine unglaublich vielfältige Gemeinschaft. Eben ein Strang ist stark der Pazifismus, die Friedenstheologie, die ja auch in Hamburg zum Beispiel eine Professur hat. Und andererseits haben wir so die amischen Leute so im Kopf oder gerade Mittelamerika, Südamerika, so ganz in sich geschlossene Kolonien, wo man das Gefühl hat, die leben so, wie man im 19. Jahrhundert nach Landwirtschaft gemacht hat. Also ist einfach riesig, auch in der Buntheit, oder? Die Gemeinschaft. Es gibt den Mennonit oder die Mennonitin gibt es eigentlich nicht.
Also ich glaube, wenn du die Gruppen anschaust, die kommen, man kann es vielleicht schon an dem festmachen, oder? Also wenn, das erlebst du ja auch, Peter, du hast Gruppierungen, da kommen Frauen mit einem weissen Hübli und so einer Art, fast einem bestimmten Kleid und Männer alle mit Bart und einem Hut, so wie man sich das ein bisschen vorstellt, oder? Und dann hast du Sendung, das könnten irgendwelche Touristen sein, mit ihren Shorts und ihren Kameras und so. Das heisst, du kannst es nicht an dem Äußerlichen festmachen. Man muss natürlich auch sagen, ich würde sagen, es gibt Amish, die würden wahrscheinlich kaum ins Flugzeug steigen. Das würde dann nicht gehen. Aber du hast doch einige, die das so interpretieren für sich, dass die Reise ihnen so wichtig ist, dass sie das machen. Und eben, du siehst das Unterschied. Ich denke, du würdest auch ganz verschiedene Hautfarben sehen. Zu meinem Erstaunen ist die grösste mennonitische Anzahl an Mennoniten lebt in Äthiopien. Also, und eine grosse Anzahl lebt in Indien. Das heisst, das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und ich bin darum auch sehr gespannt. Man hat sich bei der Organisation, das weiss ich jetzt von denen, die in der Vorbereitung sind, wirklich gesagt, wir wollen Chöre aus allen Kontinenten, wo wir vertreten sind. Wir wollen Musikgruppen von überall her haben, um zu zeigen, wie vielfältig wir unterwegs sind. Und wenn wir uns da vielleicht mennonitische Musik vorstellen, sind wir wahrscheinlich auch schon irrig der Meinung, das sind vielleicht alles alte Lieder, die werden auch gepflegt, aber es gibt auch dort moderne Worship-Bands. Also, aber da kommt wahrscheinlich noch mal etwas ganz anderes zusammen. Also, ich kenne es selber auch nicht oder noch nicht, aber es wird eine Chance sein, das kennenzulernen.
Also der Gesang, die Lieder, das sind ein Merkmal von allen täuferischen Gruppen. Die Wichtigkeit vom Singen. Also grundsätzlich gibt es drei Stränge. Es gibt die Mennoniten, die sich nach dem holländischen Täuferführer Menno Simons so genannt haben. Es gibt die Amischen, die sich in den 1690er Jahren abgespaltet haben. Und es gibt die sogenannten Hutter, die auf österreichische Jakob Hutter führen zurückgehen, die in Kanada, in Nordamerika, also in den nördlichen Teil der USA leben und Gütergemeinschaft bilden. Ich habe 6 Gruppenreisen geleitet zu Amish und Mennoniten in Pennsylvania und Ohio und habe dort einfach die ganze Vielfalt angetroffen. Einerseits von Mennoniten, aber auch von Amischen, die sich halt auch immer wieder aufgespaltet haben. Das ist sozusagen die negative Seite von der Täufergeschichte. Immer neue Abspaltungen, Aufspaltungen, eigentlich nie aus theologischen Gründen, sondern mehr aus ethischen, formalen Gründen. Und schon nur unter den Amische gibt es die Old Order Amish, die eben nie würde das Flugzeug besteigen. Es gibt die New Order Amish. Es gibt die Beachy Amish, die sehr konservative Schwarzen Trooper Amish. Es gibt die Amish Mennonite. Im Januar bin ich an einer Konferenz im Emmental in Weissachen von den Conservative Mennonites, die dann eben auch äußerlich sofort sehr traditionell dorthin kommen mit Bart, aber wer sich ein bisschen auskennt, sieht sofort, es sind konservative Mennoniten, aber es sind nicht Amische, weil es gibt auch Differenzen in der Kleidung. Also es ist eine sehr grosse Vielfalt.
Also Vielfalt, aber auch, also wir haben jetzt historisch von der Ausgrenzung, Verfolgung geredet, aber die Abgrenzung scheint auch ein Thema, und zwar ja auch von ganzem Anfang an. Also das Schleitheimer Bekenntnis, das täuferische Bekenntnis hat ja auch den Passus drin, reine Lehre, und wer das nicht glaubt und lebt, der gehört nicht dazu. Also es ist, also neben dem Ausgrenztwerden ist ja die Abgrenzung schon auch scheint mir jetzt ein Leitmotiv durch die ganze täuferische Geschichte durch.
Ja, das ist richtig. Also was all die täuferischen Gemeinden von den ganz konservativen bis zu den sehr liberalen verbindet, ist natürlich einmal Geschichte. wo ein Stück weit eben auch eine Märtyrergeschichte ist. Und dann ist es so, wie du sagst, eben schon in diesem Schleithämmerbekenntnis von 1527 wird deutlich so der rote Faden vom Täuferbekenntnis. Wir möchten eine Gemeinschaft sein von entschiedenen Gläubigen, die unabhängig vom Staat eine christliche Gemeinschaft bilden, im Grunde noch so ein bisschen nach dem Urbild von der Apostelgeschichte, ein Herz und eine Seele, und wo auch die sogenannte Gemeindedisziplin lebt. Also, wer zu unserer Gemeinschaft gehört, verpflichtet sich auch, sozusagen nach dem Vorbild von Jesus zu leben. Und also das ist gegen innen eine Konzentration, aber dann durch die lange Verfolgungszeit sind sie natürlich auch gegen aussen die Stillen im Lande gewesen, wo sich abgrenzt haben, wo immer wieder verfolgt worden sind, enteignet, vertrieben. Das äussert sich so heute am ehesten noch so bei den Amischen, wo nach wie vor so in der Welt, aber nicht von der Welt weiss ich. Aber auch da gibt es Serien, die sich sehr strikt abgrenzen.
Also wo man so Innergrenzen von orthodoxen Bewegungen,
ja,
wo wir so eigene Communities bildet quasi.
Ja, es hat dann Ähnlichkeiten mit orthodoxen Bewegungen aus anderen Religionsgemeinschaften. Aber ein bekannter, also ein Freund, ein mennonitischer Freund aus Pennsylvania, der selber Wurzeln hat, familiäre Wurzeln in der Schweiz und vielmals schon in der Schweiz war, hat einmal gesagt, seit ich die Schweizer besser kennen, verstehe ich die Amischen besser. They change, but slowly. Sie verändern sich, die Amischen, aber sehr langsam. Und ich kenne eine amische Familie, die wir besucht haben. Die haben eines Tages ihre Kühe verkauft, weil die Milchwirtschaft nicht mehr rentiert hat. Sie sind Handwerker. Und sie leben neuerdings auch vom Tourismus. Also man kann dann gegen Geld die Farm, eine echte amische Farm besuchen und mit diesen Leuten reden. Also das ist so.
Und das natürlich ist ein Schritt.
Das ist ein Schritt und das ist eine Spannung, die die Amischen heute drinnen leben. Einerseits in einer gewissen Distanz von der Welt, die Anführungszeichen, und andererseits leben sie vom Tourismus, von dem Tourismus, der nach Pennsylvania kommt, um die Amischen zu schauen, zu erleben, zu sehen. Ja, aber meine, wer von uns lebt ohne Kompromiss?
Ja, ja, aber wie ist eigentlich heute das Verhältnis zum Staat von diesen Gemeinschaften? Es ist ja interessant, es hat ja eben gerade in Südamerika, Mittelamerika, hat es ja auch Staaten gehabt, die bewusst mennonitische Kolonien angezogen haben, quasi zum brachliegendes Land bebauen lassen. Und eben so das Gefühl, das ist, die bebauen uns das Land und machen kein Problem, weil sie unter sich bleiben. Eben gerade in Belize oder so, wo es sehr in sich geschlossene Gemeinschaften gibt.
Also,
ist die Staatsskepsis oder sogar Abkapselung vom Staat, hat die überlebt oder ist die?
Also für die Täufergemeinschaften ist das erste Mal im 18., im 19. Jahrhundert bei der Auswanderung die USA das gelobte Land gewesen, wie sie dort in aller Freiheit können ihre religiöse Überzeugung leben in diesen Gemeinschaften. Aber sie sind doch immer wieder mit dem Staat in Konflikt gekommen. Also die Mennoniten bei der Kriegsdienstverweigerung im Ersten, Zweiten Weltkrieg, da sind viele auch im Gefängnis gelandet. Und die Amischen haben gestritten um eigene Schulen, eben vom Staat unabhängig, wo sie ihre Kinder so erziehen können, wie sie das wollen. Wobei die Lehrerinnen, meistens junge, ledige, amische Frauen, schon gewisse Standards haben vom Staat her, die sie müssen erfüllen müssen. Aber ich kann vielleicht ein Beispiel sagen, wie sie immer wieder quasi ringen mit staatlichen Vorschriften im Osten von Ohio, wo es auch eine sehr grosse Gemeinschaft von verschiedenen amischen Gruppen gibt. Haben die Amischen, die ja mit Ross und Wagen unterwegs waren, an ihren Rädern nur Metallreifen und keine Gummireifen. Aber wie es so viele hat, gibt das Rinnen Beschädigungen von der Teerstrasse. Dann hat der Staat gesagt, ihr müsst Gummireifen haben. Dann haben die Amischen gesagt, nein, machen wir nicht. Aber wir zahlen freiwillige Steuern, dass die die Strassen reparieren.
Also da sind wir eben bei der Frage von der Abgrenzung, die vielleicht nicht theologische Gründe haben, sondern nein, irgendwelche andere, oder? Weil da gibt es, glaube ich, keine Bibelstelle dazu.
Jetzt natürlich nicht sehr konkret, aber für sie ist Bergpredigt die Magna Carta.
Und was hat das mit den Gummipneu?
Ja, das nicht direkt mit den Gummipneu, aber mit der euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, mit der Einfachheit, mit der auch mit den Seligspreisungen, selig die reinen Herzens sind, also eine sehr einfache, bescheidene Lebensweise, wo immer ein bisschen in der Distanz ist zu der Welt. Also es ist ja auch seltsam, dass die Amischen zum Beispiel nicht am Stromnetz angeschlossen sind, weil das symbolisch für die Vernetzung mit der Welt.
Aber dann haben sie Generatoren.
Sie haben Generatoren, weil sie natürlich trotzdem Strom brauchen, obwohl jetzt der Kühlschrank läuft mit Gas. Und sie haben Gaslampen, aber wenn sie die Milchmaschine laufen und andere Motoren, dann ist das mit dem Generator. Aber das sind die amischen Rätsel, wie man etwa sagt, und die wechseln dann auch von Gemeinde zu Gemeinde. Es ist immer wieder irgendwie die grundsätzliche Haltung. In dieser Nachfolge von Jesus müssen wir eine Differenz schaffen zu der Welt.
Mhm. Jetzt vielleicht noch zum Schluss nochmal auf den Auffahrtstag zu kommen. Dort ist ja das Gegenteil von dem, was du, oder nicht gerade das Gegenteil, aber sicher ein anderer Fokus, als du gerade beschrieben hast. Dort geht es nämlich um Vernetzung. Vernetzung unter der mennonitischen weltweiten Gemeinschaft einerseits, aber auch mit der reformierten Kirche, mit dieser Stadt. Wir haben vorher darüber geredet, was 2004 ausgelöst hat. Was ist deine Hoffnung, Bettina, was vielleicht auch für uns Reformierte den 29. Mai auslöst?
Ich glaube, man kann gerade anknüpfen von das, was du gesagt hast. Ich würde mir erhoffen, dass man die Vielfalt von dieser mennonitischen, von dieser Täuferbewegung heute wahrnimmt. Nicht die geografische Vielfalt, aber auch von der Einstellung der Welt gegenüber her. Also, dass man sieht, es gibt gewisse, die an alten Traditionen festhalten, was auch eine gewisse Faszination natürlich bedeutet. Und es gibt einige, die sich sehr aktuell in Fragen und Dialog einbringen. Und das ist zum Beispiel der Dialog zu der Gewaltfreiheit, der wird ja nicht irgendwie abgespaced geführt, sondern sehr konkret und in sehr konkreten Konflikten, zum Teil auch mit sehr erstaunlichen Input, wo sie schon haben können geben. Und das ist das eine. Und jetzt auf dem Programm am 29. Mai sind auch interreligiöse Plattformen vorgesehen, sind auch das Thema Migration Mennoniten und Migration sonst auf der Welt, was hat das miteinander zu tun? Also wirklich eine grosse Öffnung für aktuelle Themen. Also Vielfalt sowohl eben, sagen wir mal, geografisch und erscheinungsmässig, aber auch Vielfalt in den Themen und in der Ausrichtung, mit denen man sich beschäftigt. Das fände ich toll, wenn das sichtbar würde an dem Tag, über das, außer dass einmal mehr man sich daran erinnert, dass eben Zürich die Wiege von mehreren Reformationsbewegungen ist, wo beide oder mehrere grosse Bewegungen sind. Und nicht nur eine ist gross und die andere ist ein klein und hat es dann im Fall auch noch gegeben, sondern beide sind gross und sind wichtig, bedeutend und haben Folgen bis heute.
Vielen Dank. Ja,
bitte. Ja, wünschte mir, dass die täuferischen Gäste einmal mehr und noch vertäuft sich hier willkommen fühlen in Zürich. Darum haben wir auch die Webseite gestaltet. Täufer willkommen. Das Thema ist ja der Mut zur Liebe. Ich finde ein ganz spannendes Thema. Wir haben es dann mit dieser Webseite umgestaltet, umbenannt in Mut zur Gastfreundschaft. Also sie sollen sich hier wohlfühlen und eben in Zürich, wo die Heimat für sie ist, die religiöse Heimat, sich wohlfühlen und auf der anderen Seite eben, dass wir Einheimische, in Anführungszeichen, wir Reformierten wahrnehmen, die ganze Vielfalt von der von den Täufergemeinden. Und es ist ja erstaunlich, bei dieser massiven Verfolgung, dass die Täuferbewegung überhaupt überlebt hat, bis heute. Also das kommt zum Ausdruck und dann sagen wir ja im Bekenntnis 2004, wir möchten auch etwas lernen von ihnen. Und ich hoffe, dass das auch passiert, dass man sieht, ja, man kann von den Mennoniten, den Amischen, man kann von den täuferischen Gemeinden auch etwas, sich auch etwas abschneiden, etwas lernen.
Ich glaube, eine Chance, die es auch noch gibt und wo ich noch nicht weiss, wie viel das nutzt, ist nicht nur persönliche Begegnungen, indem man sein Haus öffnet, sondern man könnte auch als Kirchengemeinde noch Kontakt aufnehmen und sagen, wir würden gerne einen Begegnungsanlass bei uns noch etwas organisieren. Ich glaube, das wäre auch eine grosse Chance, sowohl konfessionell als auch interkulturell. Also zu sagen, ich habe keine Ahnung, wer denn da kommt, aber da gibt es sicher Leute, die auch würden erzählen von ihrem Leben als Mennoniten irgendwo auf der Welt, was das heisst. Und sämige Begegnungen sind sehr, sehr bereichernd und horizonterweiternd auch für Kirchengemeinde. Ich würde zudem noch ermutigen, mal übers B&B hast du gesagt, hinaus sagen, als Kirchengemeinde noch in Kontakt kommen. Über mich kann ich auch den Kontakt vermitteln oder über den Peter Detwiller und die Täufer Willkommensseite signalisieren, wir hätten auch Freude an einem Kontakt in der Kirchengemeinde.
Danke vielmals. Also, der Auffahrtstag rot anstreichen in der Agenda und sich bei der Bettina melden. Das ist der Auftrag quasi. Herzlichen Dank für euren Besuch. Und alles Gute. Ciao miteinander.
Danke.
Vielen Dank.
Ciao.